Man kann nicht mehr aufhören zu arbeiten, weil plötzlich nichts anderes mehr zählt. Alles Denken richtet sich nur noch auf eine einzige Sache. Ich bin jetzt an diesem Punkt. Es ist wie ein körperliches Bedürfnis, denke ich. Ich habe diese Untersuchung in Gang gebracht. Ich mache genau die Erfahrung, die für so viele Scheidungen bei der Polizei verantwortlich ist. Wenn ich den Hefter nicht sofort weglege, wird alles damit enden, dass ich das ganze Wochenende auf dem Bett sitzen bleibe, um zu lesen. Ich werde arbeiten, mir Stress machen. Aber es ist eine Herausforderung. Ich gehe zum Waschbecken und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Will ich mich wirklich so stark engagieren? Wer bin ich denn, dass ich meine Wochenenden damit verbringe, ein Verbrechen zu lösen, an dem ich eigentlich gar nicht interessiert bin? Ah, da haben wir das Problem. Ich bin interessiert. Schon die ganze Woche. Wie auch nicht. Kommt das alles daher, dass ich kaum ein eigenes Leben habe? Muss ich einen Mord aufklären, um ein bisschen Spaß zu haben? Und was mich wirklich umhaut, ich habe tatsächlich Spaß an dieser Sache. Natürlich hat es mir gefallen, die Liste meiner Verdächtigen zusammenzustreichen, aber ich habe auch alle anderen Aspekte meiner Ermittlung genossen. Es macht mir Spaß, zu spionieren. Ich fühle mich wie James Bond, wenn ich mich in das Haus von Mr. und Mr. Schwuchtel schleiche und die Arbeitsbereiche und Büros im Revier untersuche. Die langen Arbeitsstunden, die ständige geistige Anspannung, die Logik und die Realität. Das alles war wirklich faszinierend. Das Problem ist das lange Aufbleiben, die Träume, das verspätete Aufwachen am Morgen und die unterbrochene Routine. Aber ich will ja gar nicht, dass mein Leben nur noch Routine ist. Wenn das erledigt ist, beschäftige ich mich vielleicht mit einem neuen Fall. Die Befriedigung zu wissen, dass ich besser bin als jeder auf dem Revier, schmeichelt meinem Ego. Aber genügt das auch als Grund, die Sache weiter zu verfolgen? Manchmal geht es beim Töten nur ums Ego, besonders bei anderen. Aber ich habe die angenehme Gewissheit, dass ich nicht bin wie andere Killer. Ich weiß, dass es falsch ist, was ich tue, aber ich versuche nicht, es zu rechtfertigen. Ich werde nicht behaupten, dass Gott oder Satan mich dazu getrieben, dass sie diese Taten von mir gefordert haben. Ich werde auch nicht so tun, als wäre ich als Kind missbraucht worden, weswegen ich von der Autobahn des Lebens abgekommen und auf dieser schmutzigen Landstraße gelandet bin. Meine Kindheit war normal. Jedenfalls so normal, wie das möglich ist bei einer verrückten Mutter. Sie hat mich nie missbraucht, hat mich nie vernachlässigt. Obwohl wahrscheinlich alles leichter gewesen wäre, hätte sie es getan. Der Missbrauch hätte mir einen Grund gegeben, sie zu hassen. Die Vernachlässigung hätte mir einen Grund gegeben, Sehnsucht nach ihr zu empfinden. Wenn es irgendetwas in meiner Kindheit gab, das ich herausgreifen und von dem ich behaupten könnte, dass es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin, dann ist es das genaue Gegenteil von Vernachlässigung. Es wäre das ständige Reden, das ständige Erklären, das ständige Anwesendsein. Es gibt also keinen verborgenen Grund, warum ich so wurde, warum es mir gefällt, Menschen umzubringen. Kein inneres Chaos, keine Konflikte und keinen Groll gegenüber der Welt oder meinen Eltern. Keiner von beiden war Alkoholiker. Keiner von beiden hat mich belästigt. Ich habe nie die Schule niedergebrannt, nie den Hund gefoltert. Ich war ein normales Kind. Ich wende mich vom Waschbecken ab und schaue aus meinem kleinen Fenster in Richtung Stadt. Es ist immer noch grau da draußen. Ich lasse mir noch etwas Wasser übers Gesicht laufen und trockne mich dann ab. Wie sehr soll ich mich engagieren? Engagement ist eine Frage des Willens. Ich kneife die Augen zusammen. Arbeiten oder nicht arbeiten? Das ist die Frage. Das Telefon klingelt. Ich erschrecke und starre den Hörer an, als erwarte ich, dass er auf dem Apparat auf- und abhüpft. Mein erster Gedanke gilt Mom. Ist dir was passiert? Ich kenne mich mit der zeitlichen Gültigkeit von Vorahnungen nicht aus, aber diejenige, die ich gestern hatte, kann heute eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Mom geht's gut. Mom wird es immer gut gehen. Ich greife nach dem Hörer, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet. »Joe, bist du das?« fragt sie, bevor ich die Möglichkeit habe, mich zu melden. »Mom?« »Hallo, Joe, hier ist deine Mutter.« »Mom, warum rufst du an?« »Was ist das denn? Brauche ich eine Entschuldigung, um mein einziges Kind anzurufen? Mein Kind, von dem ich dachte, dass es mich liebt?« »Ich liebe dich, Mom. Du hast eine merkwürdige Art, es zu zeigen.« »Du weißt, dass ich dich liebe, Mom«, sage ich. Ich würde gerne hinzufügen, dass ich mir wünsche, sie würde mir gegenüber nur ein einziges Mal eine positive Bemerkung in diese Richtung machen. Das ist großartig, Joe!
Danke.
Das hast du jetzt missverstanden. Das war sarkasmisch.
Sarkastisch.
Was, Joe?
Was?
Was hast du gesagt?
Nichts.
Es hat sich aber nach was angehört.
Ich glaube, die Verbindung ist schlecht.
Was hast du gesagt? Ich sagte, das war sarkasmisch. Soll ich dir etwa ernsthaft glauben, dass du deine Mutter liebst? Keine Ahnung, warum ich sowas annehmen sollte. Du besuchst mich nie, und wenn ich anrufe, beschwerst du dich. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich noch tun soll. Dein Vater würde sich schämen, wenn er sehen könnte, wie du mich behandelst, Joe. Schämen!
Ein Teil von mir möchte weinen. Ein anderer will schreien. Ich mache keins von beidem. Ich setze mich und lasse meinen Kopf und meine Brust ein bisschen runtersacken. Ich frage mich, wie das Leben wäre, wenn Mom gestorben wäre und nicht Dad. Tut mir leid, sage ich. Denn ich weiß, ich kann mich nur entschuldigen, aber nichts tun, damit sie anders von mir denkt. Ich verspreche mich zu bessern, Mom, wirklich.
Wirklich?
Das ist der Joe, den ich kenne. Der liebevolle, aufmerksame Sohn. Ich weiß doch, wie du wirklich bist. Du kannst manchmal ein richtiger Engel sein, Joe. Du machst mich so stolz.
Echt?
Ich fange an zu lächeln. Danke, sage ich. Und bete, dass sie nicht bloß sarkastisch ist.
Ich war heute beim Arzt, sagt sie und wechselt das Thema oder kommt, genauer gesagt, zum eigentlichen Grund für ihren Anruf.
Beim Arzt? Oh Jesus.
Was ist denn los?
Ich muss letzte Nacht geschlafwandelt haben, Joe. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, stand die Schlafzimmertür offen und ich lag am Boden.
Am Boden? Oh mein Gott, ist alles in Ordnung mit dir?
Was glaubst du denn?
Was hat der Arzt gesagt?
Ich hatte einen Anfall. Der Arzt nannte es eine Episode. Weißt du, was eine Episode ist, Joe?
Jetzt ist mir eher nach Weinen zumute als nach Schreien. Ich denke an Faye, Edgar, Karen und Stuart aus Moms Lieblingsserie. Ja, ich weiß, was eine Episode ist.
Was für eine Art Anfall?
Dr. Costello sagt, es ist nichts, über was man sich Sorgen machen müsste. Er hat mir ein paar Tabletten gegeben.
Was für Tabletten?
Ich weiß nicht so genau. Ich kann dir mehr davon erzählen, wenn du vorbeikommst. Ich werde Hackbraten machen.
Das ist dein Lieblingsessen, Joe.
Bist du sicher, dass wieder alles in Ordnung ist?
Dr. Costello scheint das zu glauben. Also, wann kommst du vorbei?
Plötzlich bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie überhaupt einen Anfall gehabt hat.
Eigentlich bin ich schon fast überzeugt davon, dass Mom das alles nur erfindet, damit ich mich schuldig fühle.
Gehst du nochmal zu ihm? Um noch ein paar Tests zu machen?
Nein. So gegen 6, 6:30?
Keine Tests? Warum nicht?
Was will der Arzt außerdem noch machen?
Ich habe meine Pillen.
Ich mache mir einfach nur Sorgen, das ist alles.
Mir würde es schon besser gehen, wenn du vorbeikommst.
Ich hole tief Luft. Es ist wie immer. Ich kann nicht vorbeikommen, Mom. Ich bin beschäftigt.
Immer bist du beschäftigt. Nie hast du Zeit für deine Mutter. Ich bin alles, was du hast, weißt du das? Alles, was du hast, seit dein Vater gestorben ist. Wo wirst du sein, wenn ich mal nicht mehr bin?
Im Paradies. Ich komme am Montag vorbei, wie üblich.
Das werden wir ja dann am Montag sehen.
Die Verbindung ist plötzlich tot. Ich rapple mich hoch und lege den Hörer auf. Zurück bei meinem ramponierten Sofa setze ich mich und schiebe die Füße auf den zerschrammten Couchtisch. In der Stille des Zimmers kann ich die Pumpe hören, die das Wasser in meinem Goldfischglas zirkulieren lässt. Ich frage mich, welchen Frieden ich wohl finden würde, wenn ich ein Goldfisch wäre und bezüglich der Gespräche mit meiner Mutter eine Erinnerungsspanne von 5 Sekunden hätte. Ich werfe einen Blick auf die Hefte. Wenn ich jetzt anfange, sie durchzusehen, müsste ich wenigstens nicht mehr an meine Mutter denken. Hackbraten am Montag. Aber der ist nur der Anfang. Dann kommen die Vorwürfe. Warum ich nicht bei ihr wohne, warum ich kein richtiges Leben habe, warum ich kein BMW fahre. Bekomme ich sie aus dem Kopf, wenn ich die Akten studiere? Ich vermute, es wäre einen Versuch wert. Ich greife danach und fange an zu lesen.
Detective Harvey Taylor, 43 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, seit 18 Jahren bei der Polizei. Wurde mit 28 Detective im Einbruchsdezernat, mit 31 befördert in die Abteilung Tötungsdelikte. Wurde einigen der spektakulärsten Mordfälle zugeteilt, die Neuseeland je erlebt hat. Gehörte zu dem Team, das vor 2 Jahren den ersten Serienkiller dieses Landes zur Strecke brachte. Wurde dem Team zugeteilt, das den augenblicklichen Killer sucht. Wie vor 2 Jahren kam der Detective aus Wellington nach Christchurch. Anders als vor 2 Jahren ist der Fall noch ungelöst. Ich lese Taylors Geschichte und sehe, dass er in der Schule lauter Einsen hatte. Mehrere Auszeichnungen im Sport, hoher IQ. Solche Typen habe ich gehasst in der Schule. Ich wollte selber so sein. In der Akte liegen mehrere Zeugnisse aus seinen Schultagen. Zeugnisse vom Royal New Zealand Police College, Ergebnisse psychologischer Tests. Ich suche nach der Frage, haben Sie jemals eine Frau vergewaltigt und dann erwürgt? Doch sie steht nirgends. Ich vermute, er hätte Nein angekreuzt. Die meisten Fragen sind ziemlich lahm. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Was ist Ihre Lieblingszahl? Würden Sie stehlen, wenn Sie in Not wären? Haben Sie jemals Drogen geraucht? Jemals ein Haustier getötet? In der Schule jemanden zusammengeschlagen? Oder sind Sie zusammengeschlagen worden? Legen Sie gerne Feuer? Zuerst gibt es 5 Seiten dieser mit Ja oder Nein zu beantwortenden Fragen. Dann kommen Fragen, bei denen man die Antwort selbst formulieren muss und nicht mehr nur Kreuzchen in einem Kästchen machen kann. Was sollten wir mit Mördern machen? Wie hat es sich angefühlt, in der Schule zusammengeschlagen zu werden? Wie haben Sie darauf reagiert? Warum dies und warum das? Riesensache dies und Riesensache jenes. Mit Hilfe der Fragen lässt sich angeblich ein psychologisches Profil erstellen, so etwas wie:
Ich wurde in der Schule zusammengeschlagen, aber meine Lieblingsfarbe ist blau, also kann ich nicht schwul sein, richtig?
Ja, richtig.
Ich höre auf, mir die Fragen anzusehen und gehe über zu den Ergebnissen. Ein Gummistempel versichert Taylor, dass er geistig gesund ist. Keine weiteren Erklärungen. Die als geistesgestört beurteilten Prüflinge werden später Parkwächter. Ich verfolge in der Akte seinen weiteren Weg vom Constable zum Detective. Die Festnahmen, die er gemacht hat, die Fälle, die er aufgeklärt hat. Der Kerl hat einen großen Teil seiner Freizeit auf seine Ermittlungen verwandt. Diese Stunden werden nicht bezahlt, doch man verschafft sich Respekt. Sie helfen einem, wenn es um Beförderungen geht, so dass man noch mehr Arbeit bekommt, für die man nicht bezahlt wird. Der Bericht verrät, dass dieser Mann sehr engagiert ist, wenn es um seine Arbeit, aber auch wenn es um seine Familie geht. Ich weiß nicht, wie man das alles unter einen Hut bringen soll, aber bis jetzt hat er beides noch. Das schließt ihn als Verdächtige nicht aus. Gut möglich, dass er seine Frau so sehr vermisst, dass ihm seine Fantasien und seine schwielige Hand nicht mehr genügen. Vielleicht sucht er bei einer Fremden sexuelle Erleichterung. Das kann ich natürlich nicht wissen. Ich weiß jedoch, dass er von den Einbruchsfällen abgesehen, die eine erschreckend niedrige Aufklärungsrate haben, fast alle seine Ermittlungen erfolgreich abschließen konnte. Darum ist er hier. Er ist eines der leuchtenden Vorbilder des Teams. Sein Foto in der Akte ist etwa 10 Jahre alt. Es wurde gemacht, als er Anfang 30 war. Schon damals sah Taylor 10 Jahre älter aus, als er war. Jetzt sieht er 20 Jahre älter aus. Inzwischen ist sein Haar aschgrau. Er hat lichte Stellen, die darauf hindeuten, dass er in ein paar Jahren eine Glatze bekommen wird. Die schwarzen Augen eines Killers hat er nicht. Stattdessen funkelt in seinen freundlichen blauen Augen eine Intelligenz, die ich mit nicht gerade vielen Detectives in Verbindung bringe. Die Sonne und das Alter haben kleine Falten in sein Gesicht gegraben. Seine Haut ist wettergegerbt und braun, weswegen man ihn sich leicht auf einem Surfbrett mitten im Ozean vorstellen kann. Das Bild in der Akte ist ein Farbfoto und zeigt jene Mode, die wir damals alle getragen haben. Ich kann nur hoffen, dass von mir keine Aufnahmen existieren, auf denen ich ähnliche Klamotten anhabe. Ich lasse seine Akte sinken, gähne, strecke mich und schaue auf die Uhr. Es ist schon 8. Offenbar bin ich seit fast 3 Stunden zu Hause. Wo ist nur die Zeit geblieben, wenn ich das wüsste? Meine innere Uhr verrät mir nichts darüber. Es ist Freitagnacht, Ausgehnacht. Und doch bin ich hier, hänge in meiner beengten Wohnung fest, während ich mit dem Kopf woanders bin und mein Blick über Informationen gleitet, die keine Hilfe sind. Ich schütte einen Kaffee rein. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, ihn gemacht zu haben, aber er ist noch warm. So viele Informationen zu lesen, muss bei mir geradezu eine Absenz ausgelöst haben. Anderen wäre es wohl genauso ergangen. Als ich den Overall ausziehe, nehme ich Sallys Telefonnummer aus der Tasche. Ich will sie schon zu einem kleinen Ball zusammenknüllen, da beschließe ich, sie zu behalten. Es ist nett, eine Telefonnummer hier zu haben, die weder die von meiner Mutter noch die von meiner Arbeitsstelle ist. Mit einem Magneten in Form einer Miniaturbanane hänge ich sie an die Kühlschranktür. Jetzt kommt es mir so vor, als hätte ich Freunde. Und das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Ich gehe zurück zum Sofa und will nach einem Handtuch greifen, das über der Armlehne hängt, doch es endet damit, dass ich mir eine weitere Akte vornehme. Ich bin nackt. Meine Achselhöhlen riechen wie Obdachlose, aber ich setze mich wieder aufs Sofa und lese weiter. Detective Robert Calhoun, 54 Jahre alt, verheiratet. Aufgenommen wurde das Foto etwa 1 Jahr, bevor sein Sohn das große Selbstmordhotel im Himmel aufsuchte. Er hat sich mit 14 in der Garage der Eltern erhängt. Das war vor 10 Jahren. Calhoun hat ihn gefunden. Der Bericht befindet sich in der Akte. Timothy Calhoun, der kleine Timmy. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Kopf zum Vater zu haben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich umgebracht hat. Oder vielleicht hat sein alter Herr Doktorspiele mit ihm gespielt. Möchtest du einen Zaubertrick sehen, Timmy? Calhoun kam mit 22 zur Polizei und war 10 Jahre auf Streife, bevor er Detective wurde. Ursprünglich aus Dunedin stammend, war er in Wellington stationiert, wo er ein paar Jahre verbracht hat, bevor er nach Auckland versetzt wurde. So läuft das bei der Polizei. Sie bilden dich aus, geben dir einen Job und trennen dich dann von deiner Familie und deinen Freunden, weil sie dich irgendwo aufs Land schicken müssen, wo du niemanden kennst. Calhoun hat 12 Jahre lang Sexualdelikte einschließlich Vergewaltigung bearbeitet, bevor er die Chance bekam, bei Mordfällen zu ermitteln. In diesem Land gibt es keine fest eingerichteten Mordkommissionen. Noch nicht.